Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ist der Freistaat Sachsen eine Hochburg rechtsextremer Hassgewalt? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Studie des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung an der TU Dresden. Und dabei geht es auch um die Bedeutung der rechten Musik in Sachsen, der Bedeutung für die rechte Szene. Verantwortlicher für die Untersuchungen zum Rechtsrock in der Studie ist Maximilian Kreter. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zu Beginn, wie groß ist denn überhaupt die Rechtsrock-Szene in Sachsen? Lässt sich das ein bisschen eingrenzen?
Also bei dem Personenpotenzial würde ich auf die Verfassungsschutzberichte verweisen. Und was die Bands angeht, so sind das in Sachsen circa 30 Bands, die zwischen 2011 und 2016 mit Schwankungen aktiv waren. Und was die Vertriebe angeht, waren das auch immer so zwischen 10 und 15 Vertrieben, die aktiv waren. Das heißt, die Musik produziert, verlegt und verkauft haben.
Sie haben sich in der Studie ja auf den Zeitraum der sogenannten Flüchtlingskrise konzentriert, also den Zeitraum von 2011 bis 2016. Ist die Szene tatsächlich in diesem Zeitraum gewachsen?
Nein. Also das ist zum Beispiel im Jahr 2011 waren 30 Bands aktiv, im Jahr 2016 ebenfalls und dazwischen ist es sogar mal eingebrochen. Das bezieht sich vor allem auf die Möglichkeiten und Anschlussfähigkeit der Agitation, wobei auch das mit Vorsicht zu genießen ist, da es sich hier um ein wirklich geschlossen rechtsextremes Weltbild handelt, was deutlich radikaler ist als das, was halt als Protest auf der Straße landet, also dass wirklich von einem harten Kern gesprochen werden kann.
Rechtsrock verbinde als zentrales Medium Rechtsrock-Szene und rechtsextreme Akteure, heißt es in Ihrer Studie. Wie funktioniert denn diese Verbindung genau?
Die Verbindung ist vor allem auf Funktionalität ausgelegt. Das ist einmal sozial, das heißt, dass Musik als Gruppenerlebnis verstanden wird, dass öffentliche Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel in Ostritz, generiert werden kann. Dann auf der politischen Ebene, dass die ideologische Selbstbestätigung stattfinden kann. Und auch zum Beispiel wie Mitte der 2000er mit der Schulhof-CD Agitation betrieben werden kann.
Die Schulhof-CD war genau?
Genau, die Schulhof-CD, das hat die NPD und mit anderen rechtsextremen Akteuren Sampler verteilt vor Schulen, die halt entsprechendes Musikgut enthalten haben.
Und Sie unterscheiden in der Studie auch zwischen jüngeren und älteren Rechtsrock-Bands. Wo liegen denn hier die Unterschiede?
Ja, also erstmal ist das musikalisch abzugrenzen. Früher war es halt, harter Punkrock mit beziehungsweise Oi mit rechten Texten und heute hat sich das Ganze dem Jugend- und subkulturellen Mainstream angeglichen musikalisch und in den Texten ist es so, dass früher geradeweg herausgesagt wurde, was gedacht wurde, also dass wirklich die Ausländer und vermeintlichen Zielgruppen auch als solche Feinde benannt wurden. Das ist aufgrund der Verfolgung Mitte der 90er nicht mehr so. Das wird dann halt mittlerweile über kodierte Texte gemacht, die aber durchaus verständlich sind für Angehörige und Anhänger der Szene.
Und das ist ja ein interessanter Punkt, den Sie in Ihrer, oder ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie in Ihrer Studie ansprechen. Die literarische Camouflage nennen Sie es. Ja. Rechte Bands und Künstler bedienen sich eben anderer stilistischer Mittel als früher, kodieren ihre Botschaften. Können Sie ein Beispiel nennen?
Wenn dann zum Beispiel, einfaches Beispiel für Codes ist die 88, das für den jeweils den achten Buchstaben im Alphabet und HH ist auf Heil Hitler zurückzuführen und literarische Camouflage, da wird dann halt nicht mehr von zum Beispiel gefallenen Weltkriegssoldaten, sondern vom Opa, der sein Leben aufgeopfert hat, gesprochen. Also es wird halt deutlich indirekter kommuniziert.
Und das alles wird getan, um sich der Staatsgewalt zu entziehen?
Einerseits ja, und andererseits auch, um halt nicht sofort und direkt als solche Band identifiziert zu werden und dass man über die ja, dass man auch andere Leute noch damit ansprechen kann, die theoretisch interessiert wären, aber sich halt von offensichtlichen Texten vielleicht zunächst abschrecken lassen. Das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen.
Rechte Hassgewalt in Sachsen, Entwicklungsdynamik und Radikalisierung im Sog der Flüchtlingskrise. So heißt eine neue Studie des Instituts für Totalitarismusforschung an der TU Dresden. Ich spreche mit dem Verantwortlichen für die Untersuchungen zum Rechtsrock, mit Maximilian Kreter. Herr Kreter, was tut denn nun der Staat, was tut die Polizei gegen den Rechtsrock in Sachsen?
Ja, der Staat ist momentan gerade gegenüber Großveranstaltungen noch nicht so gut aufgestellt. Bisher ist es bis auf in einem Fall in Thüringen nicht gelungen, solche Veranstaltungen wirkungsmächtig zu unterbinden. Dazu gibt es zum Beispiel ein Gutachten von der Fraktion der Grünen im Sächsischen Landtag, die dort Möglichkeiten aufzeigt, und auch neuere Urteile lassen dort Möglichkeiten offen. Und ansonsten ist es sehr schwer, was die Texte angeht. Es gibt dort nur ein Urteil vom OLG Bamberg von 2008, das auch ohne die Nennung der expliziten Wörter ein Verbot bzw. eine strafrechtliche Relevanz erkennen lässt. Dieses ist aber bisher nicht weiter zitiert oder verwendet worden, meiner Kenntnis nach.
Und könnten die Ergebnisse Ihrer Studie nun zu einer Veränderung, zu einer Verbesserung der Situation beitragen?
Das wäre natürlich wünschenswert, wenn die Ergebnisse zur Kenntnis genommen würden. Und dass dort dann auch Präventionsmaßnahmen raus entwickelt werden können aus diesen Erkenntnissen, wobei diese Erkenntnisse auch weitgehend aus öffentlichen Quellen zusammengestellt wurden. Das heißt, es sind keine völlig unzugänglichen Ergebnisse.
Maximilian Kreter, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dresden, über den Rechtsrock in Sachsen. Vielen Dank.
Vielen Dank.